Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Okay, wir steigen ein in 1. Korinther 7. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Wir haben uns schon einige Verse angeschaut aus dem 7. Kapitel und wir werden jetzt weiter fortsetzen und uns die Verse 10 bis 40 anschauen. Wir werden nicht alle Verse mit dem gleichen Gewicht betrachten. Einige Verse haben uns für heute mehr zu sagen als andere. Deswegen braucht ihr nicht in Stocken kommen, wenn wir an einer Stelle länger ausharren als an anderen Stellen. Paulus hat im 7. Kapitel über das Wesen der Ehe gesprochen und hat die Korinther dort ein bisschen so korrigiert, was ist überhaupt Ehe und warum ist Ehe auch eine gute Sache, aber warum wirbt er auch selber für Ehelosigkeit? Vielleicht ist das einigen hängen geblieben, da habe ich sehr viele Rückmeldungen bekommen von Geschwistern. Danke, dass du über Ehelosigkeit gesprochen hast und dass du mal ein paar Dinge gerade gerückt hast. Das fand ich sehr interessant, wie viele Rückmeldungen ich an dieser Stelle bekommen hatte. Und das 7. Kapitel geht halt um Ehe, um Sexualität und auch jetzt um Scheidung und Wiederheirat. Und diese Dinge gehören natürlich zueinander. Dort, wo Ehe und Sexualität von der Sicht verrückt wird, sehen wir auch, dass die Lehre über Scheidung und auch Wiederheirat, was auch hier Thema ist im 7. Kapitel, dass diese Sicht auf Scheidung und Wiederheirat auch entstellt wird. Also unsere Sicht auf Ehe beeinflusst auch unsere Sicht auf Scheidung und Wiederheirat. Diese Dinge kommen zusammen und deswegen ist es nicht überraschend, dass wir in Vers 10 jetzt mit diesem auch schwierigen Thema der Ehescheidung konfrontiert werden. Und das 7. Kapitel ist sehr kontrovers für unsere Zeit, weil die Ehe ist sehr umstritten, auch unter uns Christen. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass das Thema Ehescheidung und Wiederheirat auch hochgradig umstritten ist unter Christen. Und deswegen ist es notwendig, dass wir uns diesem Thema widmen. Das Thema ist extrem komplex. Die Bibel hat dazu viel zu sagen. Wir müssen uns reduzieren auf 1. Korinther 7. Ich werde nicht jede Nuance erwähnen, die Bibel bereithält zum Thema Scheidung und Wiederheirat. Darum wird es heute maßgeblich gehen, weil das Thema einfach zu groß ist. Wenn wir uns alles anschauen wollten, dann müssten wir uns jetzt 5 Jahre zurückbeamen. Vielleicht können sich einige noch erinnern. Das war eine harte Zeit für mich. Dort bin ich mächtig ins Schwitzen gekommen bei diesem Thema und ich dachte, das ist das schwierigste Thema in der Bibel. Und es ist auch komplex und schwierig, aber wir werden uns das jetzt anschauen. Wir werden uns auf 1. Korinther 7 fokussieren und schauen, was Paulus dort für Aussagen tätigt. Also, wie eben gerade gesagt, das 7. Kapitel behandelt eigentlich die ganze Zeit Ehe. Das Thema Ehe oder Ehelosigkeit. Doch in den Versen 17 bis 24, und damit werden wir jetzt beginnen, gibt es einen sehr interessanten Einschub, der überhaupt auf einmal nichts mit Ehe zu tun hat. Also mitten in dem Text, wo es die ganze Zeit um Ehe geht, kommen auf einmal Vergleiche, die Paulus anwendet, die auf einmal mit dem Ehebild gar nichts mehr zu tun haben. Aber er möchte mit den Vergleichen und mit den Bildern, die er dort verwendet, in den Versen 17 bis 24, möchte er seine Grundaussage festmachen, worum es ihm eigentlich geht, wenn er über Ehe spricht. Also man könnte meinen, Paulus ist gerade verwirrt und kriegt gerade nicht den Bogen, aber mit dem, was er in Vers 17 bis 24 beschreibt, möchte er seine Hauptaussage festigen. Und wir werden sehen, dass seine Hauptaussage in den Versen 17 bis 24, die er dort tätigt, in allen anderen Versen drumherum wiederzufinden ist. Und wir beginnen mit dieser Hauptaussage in 17 bis 24. Dort heißt es: Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Jeder bleibe in dem Stand oder in der Berufung, in dem er berufen worden ist. Also jetzt auf diese Verse bezogen, du musst nicht aus einem Heiden einen Juden machen und aus einem Juden einen Heiden, sondern du musst nach Gottes Willen leben. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Okay, hier geht es darum, dass Menschen unterschiedliche Berufungen haben, dass sie an unterschiedlichen Stellen in ihrem Leben von Jesus abgeholt worden sind. Einige sind als Sklave, einige sind als Freie. Wir sind alle als Freie berufen worden. Werdet nicht Sklaven von Menschen, ihr seid Sklaven Jesu Christi. Bist du in der Sklaverei? Das Sklavenbild im Orient war nochmal etwas anderes, als was in unseren Köpfen oft vorherrscht. Wenn wir die afroamerikanischen Sklavereien so vor Augen haben, ist es noch ein bisschen anders. Aber er sagt, wenn du ein Untertan bist in einem Haushalt, ein Sklave, dann solltest du dich nicht kümmern, weil du bist ein Freier in Christus. Also wenn du da irgendwelche Einschränkungen hast, aber in Christus bist du frei. Ihr seid nicht besser, weil ihr frei seid oder Sklaven. Ihr seid nicht besser, weil ihr Jude seid oder Heide, sondern eure Identität speist sich in Christus. Und deswegen bleib so, wie du bist. Du musst nicht krampfhaft etwas verändern an deiner Berufung, damit du Gott näher bist. Versteht ihr? So, das ist die Hauptaussage. In Vers 20 lesen wir es. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Jeder bleibe in seiner Berufung. Du musst nicht krampfhaft etwas verändern. Vers 24. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Bleibt darin, macht euch keine Sorgen, macht euch keine Gedanken, Gott ist mit euch. Und die Berufung ist für Gott etwas Wertvolles dort, wo er einen beruft. Ein Sklave ist für Gott wertvoll und ein Freier ist für Gott wertvoll. Ein Judenchrist ist für Gott wertvoll, aber auch ein Heidenchrist ist für Gott wertvoll. So, das ist das Grundprinzip, was er uns weitergibt. Dass es da keine Abstufungen gibt im Reich Gottes. Ihr kennt das vielleicht aus Galater 3, da ist weder Mann noch Frau, weder Sklave noch Freier, sondern wir sind alle ein in Christus. Das ist im Prinzip eine ähnliche Aussage. Das ist eine Grundüberzeugung von Paulus. So, und dieses Grundprinzip legt er mitten in diesen Text, wo es eigentlich darum geht, bist du verheiratet oder unverheiratet. Und jetzt spricht er in Kapitel 7 in umliegenden Versen, spricht er unterschiedliche Personengruppen an, die auch berufen worden sind. Und zwar christliche Ehepaare. Dann geht er zu den Geschiedenen kurz. Dann geht er zu den Ehepaaren, die nicht, ich sag mal, vollkommen christlich sind, sondern Christ und Nicht-Christ verheiratet. Dann spricht er über die Jungfrauen und über die Witwen. Und seine Grundaussage ist zu allen Gruppen, hey, lasst es euch nicht bekümmern. Ihr braucht nicht einen bestimmten Stand, um bei Gott zu punkten, dass ihr nah seid an ihm, dass ihr gebraucht werden könnt, sondern bleibt in der Berufung, macht euch keine Sorgen, Gott ist mit euch und Gott segnet euch. Okay, das ist so die Grundidee, die das 7. Kapitel kennzeichnet. Du musst deinen Stand nicht wechseln. Es war deswegen wichtig, weil es einige in Korinth gab, zumindest jetzt in dieser Phase, die gedacht haben, ich muss unbedingt aus der Ehe rauskommen, damit ich in ein asketisches Leben leben kann. Weil nur derjenige, der keine Frau berührt, der ehelos bleibt, der ist irgendwie besser. Solche Gedanken gab es. Und denen wehrt Paulus, indem er sagt, bleib in dem Stand, in der Berufung, in der Jesus dich abgeholt hat. So, und wir lesen jetzt die Verse 10 bis 11. Und dort geht es um die erste Personengruppe, also Wegweisung, die Paulus gibt, Verheirateten, wo beide Teile gläubig sind. Vers 10 bis 11. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Gedankenstrich, er knüpft wieder an. Und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. Also wenn ihr die Elberfelder Bibel habt, so wie ich, dann seht ihr da so Gedankenstriche. Wir nehmen mal die Gedankenstriche raus, dann kriegen wir so die Hauptaussage in den Versen 10 bis 11. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. Also Mann und Frau verheiratet. Für euch gibt es keine Option, ich spreche zu Christen, für euch gibt es keine Option, dass ihr euch scheiden lassen sollt. Also gläubigen Eheleuten wird von Paulus her keine Freiheit gegeben, sich voneinander zu trennen oder zu scheiden. Das sind für Paulus Synonyme. Für Paulus, in Paulus Denken gibt es kein verheiratetes, getrenntes Paar. Wenn du getrennt bist, bist du geschieden. Das sind Synonyme, die er wechselt. Wenn du getrennt bist, bist du geschieden. Wenn du geschieden bist, bist du getrennt. So, und das ist eine ziemlich steile Aussage. So, Christen scheiden sich nicht. Aber das ist so, ich sag mal, Jesu Lehre erst einmal in Reinform. Sag mal, der Grundsatz. Könnt ihr euch an den vergangenen Gottesdienst erinnern? Kein Moabiter und kein Ammoniter darf jemals auf ewig in die Versammlung Gottes kommen? Das sind krasse Aussagen, ne? Da zucken wir zusammen. Und die Bibel funktioniert oft so, dass sie uns erstmal so den krassen Standard gibt. Und dann gibt's natürlich Nuancen, die hier und da auftauchen. Wir werden im Verlauf des Textes auch noch eine Nuance von Paulus finden. Aber grundsätzlich möchte Paulus erst einmal die grundlegende Lehre über Ehe und Ehescheidung bringen und sagen, hey, das ist eigentlich Gottes Ideal. Und ich beginne nicht mit den Ausnahmen, warum und weshalb sollte man sich doch scheiden lassen. Oftmals beginnen christliche Gespräche über Ehe und Ehescheidung genau darum. Wo sind meine Ausflüchte, wie ich aus dieser Ehe ausbrechen kann? Aber Paulus interessiert sich nicht zuallererst für deine Ausnahmen, für die Klauseln, die du finden kannst, sondern erst einmal interessiert erstmal die grundlegende Idee Gottes, sein Ideal. Der Bund ist heilig. Deswegen ist er wichtig. Deswegen müssen wir erstmal in unsere Köpfe kriegen, zuallererst, weil unser Herz bahnt sich schon von ganz allein seine Wege, wie wir aus dem Standard Gottes rausbrechen können, oder? In allen Dingen ist unser Herz sehr, sehr trickreich. Also mit den Ausnahmen sind wir schneller, als wir wollen, aber den Standard Gottes zu kennen, die Heiligkeit der Ehe zu respektieren und sie auch leben zu wollen, daran müssen wir erinnert werden. Und deswegen ist Paulus an dieser Stelle so knallhart und bringt das, was Jesus gesagt hat. Lasst uns Markus 10 als Beispiel lesen. In Markus 10 finden wir diese Lehre über die Ehescheidung. Markus 10, Vers 11 bis 12. Dort heißt es, und Jesus sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Also die Trennung, Scheidung von einem Ehepartner ist aus biblischer Perspektive etwas anderes als Ehebruch. Klar soweit? Wenn ich mich scheide von meiner Frau, ist nicht die Ehe gebrochen. Sondern erst in dem Augenblick, wo ich jemanden anderen heirate, und im Orient war immer, ich heirate und habe natürlich sexuellen Verkehr mit meiner neuen Frau, in dem Augenblick ist die alte Ehe gebrochen. Und in dem Augenblick bin ich Ehebrecher. Wenn ich mich scheiden lasse von meiner Frau, bin ich kein Ehebrecher. Aber wenn ich sexuell aktiv werde, untreu werde, das ist Ehebruch. Also die Trennung, Scheidung und der Ehebruch sind zwei unterschiedliche Dinge. Deswegen warnt Jesus davor, hey, wenn du dich scheiden lässt und eine andere heiratest, begehst du Ehebruch. Da würden wir nicht, aber in jedem Fall, aber gibt es da nicht erstmal auch ein paar Ausnahmen? Ja, kommen wir noch alles zu. Aber das ist erstmal die grundlegende Lehre. Erkennen wir, dass grundsätzlich der Ehebund etwas Heiliges ist und dass er nicht gebrochen werden soll. Ist das verständlich? Soweit? Bis hierhin? So, das ist erstmal so die Basis, die Paulus legt. So. In 1. Korinther 7 sehen wir, Vers 10 und 11, die Anrede an das gläubige christliche Ehepaar, was vielleicht ein paar Gedanken hat, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist als bei einem selbst und darüber nachdenkt, sich zu scheiden. Und Paulus sagt, hey Christen, nein, nur weil ihr jemand anders seht oder weil ihr denkt, dass ihr Gott gefälliger wärt, wenn ihr ausbrecht aus dieser Ehe. Nein, bleibt in dieser Berufung, die Gott euch gegeben hat. Und dennoch spricht Paulus schon in diesen Versen, und das ist jetzt schon die zweite Personengruppe an, spricht er die geschiedenen Christen an in Vers 11. Und zwar das ist das in den Gedankenstrichen. Dort heißt es, wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Das gilt natürlich auch für den Mann. Ja, das kannst du Das eine gilt auch für den anderen. So, das soll nicht passieren, aber Paulus ist Realist und sieht natürlich in den Gemeinden, dass auch Zerbruch in unserem Leben geschieht. Und das Einfachste ist, wenn man gescheiterte Biografien einfach aus der Gemeinde eliminiert. So was passiert, dass solche Menschen einfach keinen Platz mehr finden, weil sie ein Schandfleck sind für die Gemeinde. Versteht ihr? Weil die Fassade gebröckelt ist, hat. Und Paulus ist nicht so. In der Gemeinde gibt es gebrochene Biografien. Dinge sind nicht so gelaufen, wie man es wollte. Aber man will dennoch Jesus nachfolgen. So, und jetzt bin ich in diesem Zustand. Was mache ich jetzt? Bin ich außen vor? Natürlich nicht. Brauchen wir eine große, große Barmherzigkeit auch, die Paulus hier hat, dass er versucht, in diese Situation auch was hineinzusprechen. Nicht versucht, er tut es. Und er sagt, dass wenn diese Personen geschieden sind, sollen sie unverheiratet bleiben oder sich versöhnen. Interessant ist, er nennt sich zwar unverheiratet, aber damit erhalten sie nicht automatisch die Freiheit zur Wiederheirat. Das ist interessant, ne? Sie sind unverheiratet, aber bekommen von Paulus nicht die Freiheit zu heiraten. Hier in diesem Text zu dieser Situation. Wir kommen noch zu den anderen Punkten. Aber an dieser Stelle erst einmal, wenn du in dieser Situation bist, dass du geschieden bist, dann bist du lebenslang an deinem Partner gebunden, aneinander gekettet. Das Wort gebunden ist etwas, was Paulus immer wieder in 1. Korinther 7 verwendet. Man kann sogar sagen, das Wort, was er dort verwendet, du bist an deinen Ehepartner versklavt, angekettet. Es sollte nicht nur so jetzt einfach diesen negativen Touch haben, aber es ist eine sehr, sehr krasse Verbindung. Es ist eine sehr krasse Verbindung. Und die ist lebenslang, betont die Heiligkeit, diese Spezialität der Ehe, dass das nicht etwas ist, was auf Zeit geschieht hier, sondern wo ich mich komplett verschreibe. Und das wird in Vers 39, ganz zum Schluss unserer Passage, auch nochmal gesagt. In Vers 39 heißt es, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, und damit ist nicht heute Abend gemeint, wenn er zu Bett geht, sondern wenn er gestorben ist. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, nur im Herrn muss es geschehen. Okay, was das im Konkreten bedeutet, vielleicht kommen wir da noch zu, vielleicht auch nicht, ist jetzt an dieser Stelle nicht so wichtig. Auf jeden Fall geht es darum, dass die Ehe ein lebenslänglicher Bund ist. Und deswegen kann Paulus an dieser Stelle sagen, grundsätzlich gilt für Geschiedene, gilt dieser Bund. Da ist kein Bruch vonstatten gegangen, jetzt erstmal grundsätzlich gesprochen, nur weil ihr euch geschieden habt, weil ihr euch auseinandergelebt habt. Dieser Bund währt weiter. Deswegen bleibt allein oder noch besser, ihr versöhnt euch. Ihr kommt zueinander. Okay, das sind die zwei Möglichkeiten, die er den Geschiedenen in der Gemeinde in Aussicht stellt. Wir gehen jetzt in die nächsten Verse. Und es geht immer noch um die Verheirateten, wie schon in Vers 10. Aber jetzt gibt es einen kleinen Switch. Über die Geschiedenen wird Paulus gleich auch noch etwas sagen. Und noch was sehr, sehr Wichtiges wird er noch dazu sagen. Also, aber da müssen wir jetzt mal kurz auf Pause drücken, weil wir seinen Argumentationsstrang verfolgen wollen. Seid ihr mit mir? Ist es schwierig? Nein. Nein. Okay, dann mache ich es schwieriger. Ein paar griechische Wörter gefällig. Ihr denkt, ich kann fließend griechisch, Blödsinn. Ich kann ein paar Worte, das war's. Und damit punkte ich dann ganz gern. So, wir gehen jetzt in die Verse 12 bis 16. Und dort schauen wir uns an, was Paulus den Verheirateten sagt. Und zwar den, ich nenne das jetzt mal die religiösen Mischehen. Was ist, wenn du Christ geworden bist, aber dein Ehepartner nicht? So, wie verhält es sich damit? Und bedenkt, Korinth, da gibt es gerade Anfragen, hey, wir müssen doch uns scheiden und trennen, damit wir ganz für den Herrn sind. Wie viel mehr, wenn mein Partner nicht an Jesus glaubt? Und ich will in dieser Askese leben, also erst einmal sexuelle Reinheit, ja, aus der falschen korinthischen Sicht, ganz frei von solchen Dingen und dann noch frei von einem Ungläubigen. Und diese Situation nimmt jetzt Paulus an, er nimmt sie auf und bespricht es. Die Verse 12 bis 16. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Merkt ihr die Stellung der Frau in dieser Zeit? Das ist schon echt anders, ne? Die Frauen sind durchaus in der Lage, auch diese Entscheidung zu treffen. Und er spricht sie als Individuen an. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Vers 14, denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Hier haben wir wieder das Wort. Nicht versklavt. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, oder ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Also die Verse beginnen hier in Vers 12. Den übrigen aber sage ich nicht der Herr. An dieser Stelle sind dann viele ganz entspannt, okay, jetzt ist nichts von Jesus, sondern jetzt sagt nur Paulus so einfach seinen, gibt es auch seinen Senf dazu, das kann ich geschwind überlesen. Da würde man Paulus mächtig falsch verstehen. Er möchte nur unterscheiden, wo habe ich explizite Jesusworte, die hatte ich eben gerade, nicht ich gebiete, sondern der Herr. Ich verweise auf Worte aus Markus oder aus dem Lukas-Evangelium und ich bringe sie jetzt zur Anwendung. Und jetzt kommen wir in eine Situation, wo ich kein explizites Jesuswort habe, aber als Apostel sage ich euch, wie mit diesen Situationen zu verfahren ist. Paulus redet mit Autorität. Er gibt nicht einfach nur so, das könnt ihr auch wieder vergessen, was ich jetzt sage, sondern er gibt dort eine Weisung, wie damit zu verfahren ist. Denn wir haben nicht für jede einzelne Situation, die aufkommen kann in deiner Ehe, haben wir immer den genauen Bibelvers. Und deswegen wendet er Prinzipien jetzt an und erklärt, wie zu verfahren ist. Also Paulus lehrt hier mit Autorität und er appelliert hier schon wieder, das ist die Grundaussage, für diese Ehe fort. Ihr merkt, dass das Thema sich durchzieht. Könnt ihr euch noch erinnern an diese Beispiele? Wenn du berufen worden bist, in dieser Berufung, bleib darin. Das haben wir jetzt gesehen bei den gläubigen Eheleuten. Das haben wir bei den Geschiedenen gesehen. Bleib darin. Und jetzt schon wieder, du bist mit einem Nichtchristen verheiratet, bist aber jetzt Christ geworden. Bleib darin. Hab Ruhe. Hab Ruhe. Setz die Ehe fort. Du als gläubig gewordener Partner sollst die Scheidung nicht vorantreiben. Wenn es möglich ist, dann bleib darin. Denn damals gab es das Denken, dass die Beziehung zu meinem Partner mich unheiliger macht. Wenn ich mit einem Nichtchristen verheiratet bin, dann macht mich das nicht so heilig. Und meine Heiligkeit ist korrumpiert dadurch, durch die Partnerschaft zu einem Ungläubigen. Aber Paulus stellt hier klar, dass die Ehe mit einem Ungläubigen deine Heiligkeit nicht raubt oder mindert, sondern genau das Gegenteil der Fall ist. Hey, wenn du in dieser Situation bist, was glaubst du, wie stark Jesus ist? Und glaubst du, dass das, was er in deinem Leben tut, einen Effekt hat auf ihn und auch auf deine Kinder. Das heißt ja sehr krass, dass er geheiligt ist, dass die Kinder geheiligt sind. An dieser Stelle gab es immer viel Diskussion, wie ist denn das zu verstehen? Sind das jetzt Christen automatisch? Sind sie errettet? Das ist damit nicht gemeint. Aber es geht darum, sie sind im Einflussbereich des Evangeliums. Sie sind im Einflussbereich des Reiches Gottes. Und sie werden quasi, sagt man das Nutznießer, dessen, was du erlebst in deiner Jesusbeziehung. Und Frömmigkeit, Gottseligkeit, die in dir lebt, breitet sich aus. Ihr seid ja Salz und Licht, oder? Und das scheint in deiner Familie, bei deinem Ehemann und bei deinen Kindern. Deswegen sollst du sie nicht verachten und sollst nicht denken, sie werden einen Effekt auf dich haben, sondern vielmehr darauf vertrauen, dass Christus in dir so stark ist, dass es einen Effekt hat auf sie. Ja? An dieser Stelle kommen einige, vor allem Unverheiratete, die einen Partner suchen, ein bisschen ins Straucheln, weil ich sehr, sehr oft höre, vor allem wenn man schon in eine Beziehung steckt und irgendwie dann am Zweifeln ist, wie ist denn das jetzt mit meiner Nachfolge, mein Partner ist gar kein Christ und dann kommen die ersten Konflikte und dann höre ich immer wieder, ja, aber ich kann doch, Jesus ist doch stark. Wird da alles genauso zitiert, was ich gerade gesagt habe? Und durch mich kann ich dann diese Person gewinnen. Wie viele haben die Ehe so begonnen? Unzählige. Manchmal gibt es diese Gnade. Manchmal. Der Regelfall in unseren Gemeinden ist, dass die Personen, die alleine in der Gemeinde waren, bis heute alleine sitzen. Das, was ich gerade gesagt habe, ist keine Einladung dafür zu sagen, dann nehme ich diese Texte als Legitimation dafür, einen Nichtchristen zu heiraten, mit der Motivation, ich werde ihn erretten. Meine Lieben, Vers 16 sagt uns was anderes. Vers 16 sagt, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst. Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Sei nicht so naiv. Hier geht es, was Paulus hier bringt, ist nicht, auch wenn du gerade auf Partnersuche bist, mach dir keine Gedanken. In diesen Dingen brauchst du nicht nach dem Reich Gottes als erstes trachten. Sondern ich spreche hier über eine Notsituation. Über Leute, die überlegen, auszubrechen. Und Paulus spricht über bereits Verheiratete. Und nicht so, dir stehen noch alle Wege offen, mach einfach, was du willst, Jesus ist bestimmt stärker. Leute, die so reingehen, sind oft naiv in ihrem Denken und werden oft enttäuscht. Ja, Gott schreibt auch mit unseren krummen Wegen gerade. Gott ist in der Lage, Gott ist es möglich aus meinen, ich sag mal, vielleicht naiven Gedankengängen. Wenn dich das betrifft, dann verzeih mir, dass ich naiv sage, aber tatsächlich glaube ich, dass das eine naive Haltung ist, weil Paulus es hier sagt. Vielleicht mag das an einigen Stellen passieren, dass Gott dann gnädig ist, aber das dann als Legitimation für sich zu nehmen, ist aus meiner Sicht fahrlässig. Natürlich kann Gott auf meine fragwürdigen Motive richtig antworten. Aber ist das deine Legitimation, fragwürdig zu handeln? Kalkuliert, fragwürdig zu sein? Deswegen gibt uns, glaube ich, Paulus in Vers 39 ganz bewusst diesen Wink. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten an wen sie will. Nur im Herrn soll es geschehen. Ah, da kämpfen dann die Bibellehrer. Was bedeutet das genau? Aus meiner Sicht ist es muss in Übereinstimmung mit dem Herrn geschehen, was dort passiert. Und ich würde an dieser Stelle nicht, das ist ein dickes Thema, ein dickes Fass, was ich jetzt öffne. Aber ich stehe gerade an diesem Punkt, ich wälze dieses Thema recht häufig. Ich würde vielleicht nicht so weit gehen, es ist eine Sünde, wenn du das machst. Wenn du einen Ungläubigen heiratest. Aber ich glaube, es ist extrem unweise, unklug und setzt die falschen Prioritäten. Und wenn mir jemand sagt, dass er einen Ungläubigen heiraten möchte, dann sage ich, deine Entscheidung sagt mir mehr über deine Nachfolge als über deinen ungläubigen Partner. Mein Problem ist nicht bei deinem ungläubigen Partner, mein Problem ist mit deiner Sichtweise auf Nachfolge und Reich Gottes. Da frage ich mich, ob die Prioritäten richtig geordnet sind. Ob man, wenn man sein Leben voll für Jesus investieren möchte, seinen Kindern das weitergeben möchte, ob man in dieses Risiko hineingeht und dann von vornherein sich jemanden zur Seite nimmt, der das alles nicht teilen kann. Und ich das Wichtigste in meinem Leben, und darunter leiden ja oft so diejenigen, die dann in diesen Situationen stecken, gläubig geworden sind und der Ehepartner nicht, das Wichtigste in meinem Leben mit der wichtigsten Person in meinem Leben nicht teilen kann. Das ist so ein großes Dilemma. Und so viele weinen in unseren Gemeinden über ihre Situation. Wir sollten Leute, gerade junge Menschen, nicht ermutigen, in diesen Weg zu gehen. Man sollte seinen Weg immer vom Ende her denken und nicht vom Anfang. Am Anfang, da kann alles gut sein. Ich muss die Dinge vom Ende her denken. Und dann wird das meine Entscheidung im Hier und Jetzt beeinflussen. Okay, wo waren wir gerade? Paulus, ich muss mich ein bisschen beeilen, glaube ich. Ich fange schon an zu predigen, oder? Paulus appelliert auf die Fortsetzung oder für die Fortsetzung der Ehe, wenn der Partner ungläubig, auch wenn der Partner ungläubig ist. Die Ehe hat Gültigkeit, wir haben es eben gerade gelesen in Vers 39, dass die Ehe, dass man miteinander bis zum Tod aneinander gebunden ist. So, und jetzt kommt was Interessantes. Das hat der Paulus in Vers 39 ganz klar gesagt. Die Ehe ist bis zum Tod gebunden. Und jetzt kommt er aber in Vers 15, sagt er, dass diese Ehe, die bis zum Tod unerschütterlich gebunden ist, aber doch jetzt in Vers 15 kann dieser Bund der Ehe dennoch aufgelöst werden. Schaut mal in Vers 15, wie er das dann sagt. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheidet er sich, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Hier haben wir wieder das gleiche Wort. Ihr seid so einander, eigentlich so miteinander vereint, dass ihr versklavt seid zusammen, dass ihr angekettet seid. Und auf einmal in Vers 15 kennt Paulus aber dennoch bei dieser ultimativ krassen Aussage, das hatten wir am Anfang, ne? Ultimative krasse Aussage, bringt auf einmal eine Nuance. Es gibt Ausnahmen, Leute, von dieser allgemeinen und generellen Regel. Und das ist, wenn mein Partner von sich aus sagt, das, was du da mit Jesus am Laufen hast, das ist mir zu wild, das ist mir zu bunt. Ich will das nicht, ich kann mich damit nicht identifizieren und ich will auch nicht, dass du da weiter in der Nachfolge Jesu wächst. Mir stinkt es, dass du in den Gottesdienst gehst. Mir stinkt es, dass du deine Bibel am Nachttisch liegen hast. Mir stinkt es, dass du beten willst. Ich will nicht, dass du, wenn wir miteinander essen, wenn wir mit den Kindern zusammen sind, dass du von Jesus erzählst. Ihr wisst, was ich meine. Auf einmal ist dieser Bund, der bis zum Tod eigentlich halten sollte und darauf ausgelegt ist, gibt es für Paulus durchaus eine Ausnahme, wo es legitim ist, dass der Christ, der so eine hohe Sicht von Ehe hat, mit leichtem Gewissen sagen kann, okay, dein Wille geschehe, ich werde aus dieser Ehe herausgehen und nicht diese Last des Geschiedenseins tragen. Wisst ihr? Wir wissen ja als Christen diesen krassen Vers aus Maleachi, Gott hasst Scheidung. Das ist ein wichtiger Vers. Und viele, die dann in so eine Situation kommen, denken, sie sind jetzt irgendwie schuldig. Sie tragen Schuld bis an ihr Lebensende. Paulus sagt, hey Leute, dieser ewige Bund soll nicht gelöst werden, aber es gibt Momente, wo er gelöst wird. Und das passiert hier, wo diese Gebundenheit nicht mehr existiert. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden oder nicht versklavt. Übrigens, wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Das nehmen einige Theologen Ich bin da gerade noch am Studieren an dieser Passage. Dieses in solchen Fällen, sagen einige, Paulus möchte hier damit sozusagen ein Pool öffnen an Möglichkeiten, die ähnlich drastisch sind wie diese Situation. Dass es nicht nur um diesen einen Fall geht, sondern in solchen Fällen, ja, wo einige sagen, es geht Paulus nicht nur um diesen einen spezifischen Fall, sondern auch andere schwerwiegende, zerstörerische Gründe, die das Miteinander unmöglich machen können, sind hier mitgedacht, dass du dann nicht gebunden bist und Gott hat dich zum Frieden berufen. Zum Frieden bestimmt, oder wie heißt es? Berufen, zum Frieden berufen. Aber das mal einfach als Diskussionspunkt, dass einige hier so eine Öffnung sehen. Muss man aufpassen an solchen Stellen, weil dann ist auf einmal alles ein solcher Fall. Nur weil es mir gerade nicht passt. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Was Paulus hier an dieser Stelle macht, ist deswegen so interessant, weil wir finden, diese Ausnahme der legitimen Scheidung, der schuldfreien Scheidung, diese Ausnahme finden wir nirgends in der Bibel. Jesus war sie nicht bekannt. Zumindest Jesus hat sie nicht thematisiert. Jesus hat das Thema nicht angesprochen, weil Jesus andere Fragen hatte. Jesus hat mit Juden gesprochen, wenn er über Scheidung gesprochen hat und Wiederheirat. Paulus hat ein ganz anderes Setting. Paulus spricht mit Juden, mit Heidenchristen und mit Heiden. Ja, also ganz andere Konstellation. Wenn Jesus mit Pharisäern gesprochen hat, dann hatten die auch jüdische Frauen. Deswegen hat Jesus das nicht thematisiert. Paulus bringt hier etwas ganz explizit Neues, was wir so nicht finden, weil er andere Fragen behandelt, und zwar die Frage dieser Mischehe. So, wir kommen jetzt zu dem richtig spannenden Teil. Das eine ist, die Freiheit zu haben, sich scheiden zu lassen. Also es gibt hier einen Grund, sich scheiden zu lassen. Legitim. Es gibt auch noch einen anderen, weiß den jemand gerade? Genau, Ehebruch. Lass uns kurz Matthäus 5, 32 lesen, dass wir das auch aus Jesu Mund hören. Dort sagt Jesus das Gleiche, was er in Markus Evangelium gesagt hat, aber hier kommt noch die man nennt das in der biblischen Literatur oder in der theologischen Literatur die sogenannte Ausnahmeklausel. Das kann sich nur ein Deutscher ausdenken, so ein Begriff, oder? Die Ausnahmeklausel. Matthäus 5, Vers 32. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Okay, man könnte jetzt in diesen Vers jetzt ganz tief einsteigen, grammatikalisch. Das ist ein bisschen, da muss man ein paar Nüsse knacken. Aber ich sag mal, die grundsätzliche Aussage ist für Jesus auch hier, in der Regel, wenn du jemanden anderen heiratest, begehst du Ehebruch. In dem Augenblick, wo du sexuell aktiv bist mit einer anderen Person, die nicht dein Ehepartner ist, brichst du den Ehebund. Nicht nur Scheidung, Ehebruch. So, das ist immer dann der Fall, es sei denn, es liegt schon ein vorweggenommener Ehebruch vor. Dass mein Partner untreu zu mir war und wenn ich mich aufgrund seines Ehebruchs, seiner Hurerei, seiner Untreue von dieser Beziehung löse, und dann jemand anderen heirate, werde ich nicht des Ehebruchs bezichtigt, weil die Ehe schon gebrochen wurde. Ich bin quasi Opfer in dieser Konstellation. Jesus sagt aber, bitte, das müssen wir auch verstehen, Jesus sagt hier nicht, sobald so etwas passiert in deiner Ehe, musst du sofort das Weite suchen. Ich glaube, die erste Adresse ist immer, Herr, wie können wir Heilung bekommen? Können wir Versöhnung kriegen? Aber es gibt Situationen, und das weiß Jesus, wo das nicht möglich ist. Da gehen wir jetzt nicht tiefer rein, aber auf jeden Fall sieht auch Jesus, hier gibt es Dynamiken, wo Treue so so zerbrochen ist, dass auch es legitim ist für den, der betrogen wurde, legitim aus dieser Ehe auszusteigen und dann zu heiraten. Wenn dieser Ehebruch nicht erfolgt wäre, wäre meine Scheidung und Wiederheirat in dem Augenblick Ehebruch. Steht ihr? Genau. Und wenn Paulus in 1. Korinther 7, 10 und 11, ganz zu Anfang, was wir uns angeschaut haben, davon spricht, dass ein Ehepaar soll sich nicht scheiden, aber wenn sie geschieden sind, sollen sie alleine bleiben oder sich versöhnen, hat er offenkundig nicht die Situation des Ehebruchs vor Augen. Paulus bewegt einfach eine andere Frage. Und zwar will er die konkrete Situation in Korinth bewegen und nicht die Ehebruchsache klären, weil die hat Jesus schon geklärt. Anscheinend war das vielleicht dort bekannt, ich weiß es nicht. So, aber die Frage ist jetzt, wenn in Vers 15, 1. Korinther 7, Vers 15, sind wir wieder da? Dieser Text hat es wirklich in sich. Also es ist schon, man braucht schon eine ganze Weile, um das alles zu schnallen. Vers 15, wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheidet er sich, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott berufen. Beinhaltet jetzt diese Freiheit zur Scheidung, zur Trennung, auch die Freiheit zur Wiederheirat. Und das ist eine große Diskussion, weil es gibt unter den Bibellehrern unterschiedliche Lager, die sagen, okay, die eine Gruppe sagt, Scheidung und Wiederheirat, mein lieber Waldemar, ist niemals möglich. Alles das, was du bis jetzt schon gesagt hast, war Müll. Die andere Fraktion sagt, Scheidung unter gewissen Gründen, ja, Wiederheirat auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist nicht richtig, wir werden es gleich sehen, schon allein von diesem Text her. Und die dritte Fraktion sagt, so wie ich, es gibt Gründe für Scheidung und es gibt auch richtige Gründe zu einer Wiederheirat. Es gibt aber auch noch eine vierte Fraktion, das ist dann eher, ich sag mal, die hat ja nicht mehr so viel hier mit dem Fundament zu tun, die sagt, okay, wenn es nicht mehr passt, dann scheidet euch und sucht euch einen neuen Partner. Ich sag mal, wo alles in Gemeinde dann verheiratet wird, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Versteht ihr? Es gehört auch in diese Gemeindegeschichte, dass Leute gesagt haben, okay, für die Heirat, dann gehen wir mal eben in eine andere Gemeinde. Und heiraten in der Gemeinde, wo, ich sag mal jetzt ganz böse, ja, so ganz pauschal, ohne das jetzt auf diesen spezifischen Fall zu beziehen, den ich vor Augen habe, da wird alles verheiratet, was nicht bei drei auf dem Baum ist, und dann gehe ich wieder zurück. Es gibt alles. Ja. Aber diese Frage ist tatsächlich wichtig, weil wir haben ja eben gerade in Vers 10 bis 11 gesehen, dass jemand, der verheiratet ist oder verheiratet war und verheiratet ist, soll alleine bleiben. Ja? Jemand, der geschieden ist und unverheiratet ist, soll alleine bleiben oder sich versöhnen. So muss jetzt diese Person, die, ich sag mal, legitim sich scheiden konnte, jetzt aus diesem Grund hier exemplarisch, weil mein Partner sagt, mit dir will ich den Weg mit Jesus nicht gehen. Das funktioniert nicht. Darf diese Person jetzt auch sagen, ja, ich muss aber nicht auf die Versöhnung warten oder warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, dass diese Person Christ wird? Darf ich jetzt sozusagen mein Glück noch in einer Ehe finden? Das ist eine Frage. Und diese Frage beantwortet Paulus in den Versen 25 bis 28. So. Jetzt werdet ihr gleich bei Vers 25 sagen, Moment mal, er wird diese Frage nicht beantworten, weil es jetzt um welche Personengruppe geht. Er wendet sich in Vers 25 eigentlich eine andere Personengruppe zu, und zwar den Jungfrauen. Okay? Aber ihr werdet sehen, dass Paulus nochmal einen Rückgriff macht in diesen Versen und nochmal doch auf die Eheleute eingeht und dann erst auf die Jungfrauen. Das ist ein bisschen tricky, wie er das geschrieben hat. Aber Paulus hat mich nicht gefragt, wie man diesen Brief schreiben soll, sondern der Heilige Geist hat ihm gesagt, wie er das machen soll. Vers 25 bis 28. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn, ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Bis hierhin. Okay, ihr habt eben gerade gesehen, in Vers 25 sagt, aber zu den Jungfrauen möchte ich mich jetzt wenden und denen sagen, er möchte im Prinzip auf seine alte Botschaft, die haben wir schon mal gehört, bleibt so wie ich, bleibt unverheiratet. Es ist gut, so zu sein. Jeder soll in der Stellung bleiben, in der er berufen worden ist. Das wird er gleich noch weiter darlegen. Aber bevor er jetzt nach Vers 28 da weitergeht, geht er noch einmal in Vers 27. Lest mal ganz genau. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht los. Man kann auch sagen, so suche nicht frei zu werden. Bist du aber los oder frei, ist das gleiche Wort, von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und erst jetzt switcht er. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Also eben gerade hat er nochmal einen Rückgriff gemacht und hat nicht über die Jungfrauen gesprochen, sondern noch einmal über die Verheirateten gesprochen. Vers 27 und 28 ist offenkundig, nicht alles auf Jungfrauen zu beziehen. Warum nicht? Weil gebunden sein an eine Frau kann keine Jungfrau sein. Das müssen Eheleute sein oder ja Verheiratete sein. Versteht ihr? Also Paulus kennt Gründe für Leute, die geschieden sind, die gelöst sind von einer Frau, die gebunden waren an eine Frau, dass wenn sie heiraten, nicht sündigen. Und dieses gleiche Recht des Geschiedenen wieder zu heiraten, unter bestimmten Voraussetzungen, das spricht er jetzt den Unverheirateten zu. Den unverheirateten Jungfrauen zu. War das schwierig? Das war schwierig. Wir lesen noch einmal den Vers, damit wir es gut drin haben. Verzeiht mir, das ist nicht so einfach. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bleib. Bleib so, wie du bist, verheiratet. Bist du aber los oder frei von einer Frau, so suche keine Frau. Aber wenn du doch heiratest, so sündigst du nicht. Und das ging jetzt alles um Leute, die schon mal gebunden waren, aber jetzt gelöst sind. Und erst jetzt, und wenn die Jungfrau, die noch nie verheiratet war, heiratet, so sündigt sie nicht. Das bedeutet, nicht jede Wiederheirat nach einer Lösung ist automatisch eine Sünde. Das ist genau das, was Paulus hier sagt. Wenn du gebunden bist, suche nicht loszuwerden. Wenn das aber doch geschehen ist, aus legitimen Gründen, und du dann heiratest, sündigst du nicht. Versteht ihr den Gedanken? Such nicht loszuwerden, wenn du gelöst bist, sündigst du nicht, wenn du heiratest. Ihr guckt wie Fragezeichen? Ist der Gedanke klar? Sprich, ich werde Christ, habe einen ungläubigen Partner, ich soll nicht forcieren, aus dieser Ehe rauszugehen. Wenn meine ungläubige Frau zu mir sagt, das passt nicht mehr zueinander, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich will das nicht mehr. Forciere du, Waldemann, nicht von deiner ungläubigen Partnerin wegzukommen. Aber wenn du doch gelöst bist, wenn es doch so gekommen ist, dann war es legitim, das ist okay, das ist in Ordnung. Du bist nicht versklavt, du bist nicht gebunden. Und wenn du gelöst bist und wieder heiratest, sündigst du nicht. Und jetzt erst switcht Paulus zu den Jungfrauen, zu den Unverheirateten und sagt, und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Und jetzt lesen wir weiter. Aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben, ich aber möchte euch schonen. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die Weinenden, als weinten sie nicht. Und die sich Freunden, als freuten sie sich nicht. Und die Kaufenden, als behielten sie es nicht. und die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht. So, was will Paulus hier sagen? Hier fasst das zusammen. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig ist an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrau, wenn er in der Vollkraft steht, und es muss so geschehen, so tue er, was er will. Er sündigt nicht. Sie sollen heiraten. Wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondern Macht hat über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt gut. Also, wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut. Aber wer sie nicht heiratet, wird besser handeln. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Glückselig ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Das war jetzt ein bisschen schwierig. Der letzte Part widmet sich den Jungfrauen und das umklammert er mit meiner Meinung nach. Ich glaube, dass es an dieser Stelle tatsächlich so bei Paulus Vorliebe wieder geht. Es ist kein Gebot, deswegen er differenziert das ja. Dann heiratet. Wenn ihr nicht anders könnt, dann heiratet. Aber mein Wunsch ist, dass es besser ist, wenn du alleine bleibst, ehelos bleibst und alles ungeteilt für Jesus investierst. Aber wenn du es nicht anders willst und nicht anders kannst, dann habe ich nichts dagegen, dass du heiratest. Und dort platziert er seine Meinung, wenn es um die Jungfrauen geht, wenn es um die Witwen geht, die unverheiratet sind. Amen.